Ja, letzten Sonntag waren, denke ich, viele von euch auch hier. Da ging es ja um das Schma Israel, um die Herausforderung für das Volk Israel, eben Gott zu dienen und dem einzig wahren Gott und keine anderen Götter anzubeten. Und auch dann zusammen dann, dass eben jeder Tag ein Gottesdienst sein kann. Nun, als ich schon vor diesem Sonntag in meiner Predigtvorbereitung war, da hat sich mir eine Einstiegsfrage aufgedrängt. Und ich habe mich dann gefragt, darfst du diese Frage heute stellen? Und nach diesem Gottesdienst wusste ich, die musst du stellen, die darfst du stellen. Nun, die Einstiegsfrage lautet folgendermaßen: Hast du in der letzten Woche Götzen angebetet? Puh, gerade das Gegenteil. Hast du in der letzten Woche andere Götter angebetet? Was für eine Frage, ich verstehe nicht recht, wirst du denken, Götzen anbeten. Was meint Urs damit? Götzen sind doch eigentlich sichtbare Darstellungen einer Gottesvorstellung in Menschen- oder sogar Tiergestalt, die dann verehrt werden und vor denen sichtbar gebetet wird. Das machen wir doch Christen nicht. Sind wir doch weit davon entfernt. Auch wenn wir vielleicht Mühe haben, beim ersten Hinsehen zu verstehen, was Götzendienst bedeutet. Heute finden wir im Neuen Testament mindestens eine eindeutige Aussage, was eben Götzendienst beinhalten kann. Und wir können uns nicht aus der Verantwortung davonschleichen, indem wir sagen, wir wissen nicht, was damit gemeint ist. In Kolosser 3, Vers 5 steht so ein Vers, der uns nicht aus der Verantwortung schleichen lässt. Da steht nämlich, so tötet nun die Glieder, die auf Erden sind. Da werden Dinge aufgezählt und am Schluss steht, und die Habsucht, die Götzendienst ist. Jetzt wissen wir, was Götzendienst ist, unter anderem Habsucht. Also wir möchten uns heute mit Habsucht auseinandersetzen. Ein anderes Wort für Habsucht, die weniger Buchstaben braucht, damit es auch die Hinteren sehen können, nennen wir es die Gier. Mit dem Verlangen, das in uns ist, mehr haben zu wollen. Nach etwas gieren, etwas heftig verlangen, weil ich den Eindruck habe, mir fehlt etwas. Wir möchten uns fragen heute, woher kommt denn die Gier? Und wohin führt sie? Wir möchten aber nicht bei der Gier, bei der Habsucht stehen bleiben, sondern auch das Gegenmittel anschauen. Interessanterweise die Bibel, heute modern sagt man, man sieht nur das Positive an. Die Bibel zeigt beides auf. Einerseits das Negative, welche Gefahren sie bringen und wohin sie führen, aber auch das Positive. Das Gegenmittel ist die Zufriedenheit. Wir möchten auch den Nährboden anschauen, wo Zufriedenheit entstehen kann und wo sie wachsen kann und wie wir eben ein zufriedenes Herz entwickeln können. Das soll der Schwerpunkt heute sein. Und der Bibeltext, die Grundlage, ist, wo alles, das meiste hier drin steht, 1. Timotheus, Kapitel 6, die Verse 3 bis 16. Ein zufriedenes Herz entwickeln. Dahin wollen wir steuern heute. Nun, Paulus schrieb diesen Brief mit großer Wahrscheinlichkeit kurz nach seiner Freilassung aus der ersten Gefangenschaft in Rom. Das heißt, kurz nach den Ereignissen im letzten Kapitel der Apostelgeschichte. Circa 62 bis 64 nach Christus, als der bekannte Kaiser eben Nero am Ruder war. Kaiser Nero. Paulus besuchte wieder Städte, in denen er früher gewirkt hatte, unter anderem auch Ephesus. Er ließ dort eben Timotheus zurück, einen Jünger von ihm, einem Schüler, damit er sich dort um die Herausforderung in dieser Gemeinde kümmerte, zu deren Herausforderungen eben auch die Habsucht oder Gier gehörte. Dieses Thema scheint ein Thema der Gemeinde zu sein, schon damals. Ich möchte den Text im ganzen Zusammenhang lesen zu Beginn. Wenn jemand anders lehrt und bleibt nicht bei den heilsamen Worten unseres Herrn Jesus Christus und bei der Lehre, die dem Glauben gemäß ist, der ist aufgeblasen und weiß nichts, sondern hat die Seuche der Fragen und Wortgefechte. Daraus entspringen Neid, Hader, Lästerung, böser Argwohn. Schulgezänk solcher Menschen, die zerrüttete Sinne haben und der Wahrheit beraubt sind, die meinen, Frömmigkeit sei ein Gewerbe. Die Frömmigkeit aber ist ein großer Gewinn für den, der sich genügen lässt. Denn wir haben nichts in die Welt gebracht, darum werden wir auch nichts hinausbringen. Wenn wir aber Nahrung und Kleider haben, so wollen wir uns daran genügen lassen. Denen, die da reich werden wollen, die fallen in Versuchung und Verstrickung und in viele törichte und schädliche Begierden, welche die Menschen versinken lassen in Verderben und Verdammnis. Denn Geldgier ist eine Wurzel alles Übels. Danach hat einige gelüstet und sind vom Glauben abgeirrt und machen sich selbst viel Schmerzen. Aber du, Gottesmensch, fliehe das. Jage aber nach der Gerechtigkeit, der Frömmigkeit, dem Glauben, der Liebe, der Geduld, der Sanftmut. Kämpfe den guten Kampf des Glaubens, ergreife das ewige Leben, wozu du berufen bist. Und bekannt hast das gute Bekenntnis vor vielen Zeugen. Ich gebiete dir vor Gott, der alle Dinge lebendig macht, und vor Jesus Christus, der unter Pontius Pilatus bezeugt hat das gute Bekenntnis, dass du das Gebot unbefleckt, untadelig haltest bis zur Erscheinung unseres Herrn Jesus Christus, welche uns zeigen wird zu seiner Zeit der Selige und Alleingewaltige, der König aller Könige und der Herr aller Herren, der allein Unsterblichkeit hat, der da wohnt in einem Licht, zu dem niemand kommen kann, den kein Mensch gesehen hat, noch sehen kann. Dem sei Ehre und ewige Macht. Amen. Nun die Frage des, woher Gier oder Habsucht kommt, wird in unserem Text nicht beantwortet, also eigentlich nicht. möchte aber trotzdem, weil es zum Verständnis wichtig ist, als Grundlage, wie als ein kleiner Exkurs voranstellen. Die Gesamtaussagen der Bibel lehren uns, Habsucht, Gier sind uns angeboren. Ich habe sie von Adam und Eva geerbt, ob ich das will oder nicht. Habsucht, Gier weckt aus meinem sündigen, inwendigen Menschen. Weil ich eben los von Gott bin, von Geburt auf, bin ich auch gegen Gott. Und anstelle von Gott als Gott, tritt letztendlich ich als Gott. Ich ersetze mich selber eigentlich für Gott. Doch weil ich Gott eben nicht sein kann, mit meiner Endlichkeit entsteht ein Lebensvakuum. Ich habe den Eindruck, nicht genug zu haben. Ich will mehr haben, Materielles. Ich will mehr sein, mehr Ansehen haben, mehr scheinen. Ich will mehr erleben. Gier betrifft alle, Arme und Reiche. Gier überkommt uns alle. Und das Verrückte heute ist, der moderne Mensch hat die klassischen alten Götzen ja eigentlich aufgegeben. In unserer Umgebung. Und das ich selber als Gott habe das ersetzt. Und eben der Mainstream, wie man sagt, die Gesellschaft proklamiert sogar Gier als verheißungsvollen und sinnbringenden Lebensstil, weil es ja nichts weiteres gibt auf dieser Welt. Die Werbung flößt uns das ein, die Aussicht auf materielle Gewinne. Und ich habe heute Morgen früh gemerkt, schon morgen früh war ich verfolgt davon. Ein Deckel, Win, Code Inside. Überall bin ich mir verfolgt von diesem, ja, du könntest mehr haben, du könntest glücklicher werden und so weiter. Aussicht auf materielle Gewinne, Aussicht auf mehr Ansehen, Aussicht auf immer mehr heute in dieser Welt verfügbaren Erlebnisse im Hier und Jetzt. Das macht dich glücklich. Das als Grundlage, Exkurs abgeschlossen. Das ist die Grundlage unseres Lebens in Bezug auf die Habsucht und die Gier. In den Versen 3 bis 5 und 9 und 10 können wir vierfach erkennen, und das schreibe ich nicht auf, das kann man dann wirklich nicht mehr lesen. In diesen Versen wird beschrieben, wohin Gier führen kann und führt. Eigentlich erschreckend. Erstens, Gier verdirbt unsere gesunde Ansicht über die Wahrheiten des christlichen Glaubens. Gier verdirbt unsere gesunde Ansicht über die Wahrheiten des christlichen Glaubens. Wenn jemand anders lehrt und bleibt nicht bei den heilsamen Worten unseres Herrn Jesus Christus und bei der Lehre, die dem Glauben gemäß ist, der ist aufgeblasen und weiß nichts, sondern hat die Seuche der Fragen und Wortgefechte. Daraus entspringen Neid, Hader, Lästerung, böser Argwohn, Schulgezänk solcher Menschen, die zerrüttete Sinne haben und der Wahrheit beraubt sind. Die meinen Frömmigkeit sei ein Gewerbe. Mehr haben wollen. Frömmigkeit sei ein Gewerbe. Mit Frömmigkeit könne man materiellen Gewinn erzielen. In der Gemeinde von Ephesus scheinen Christen entdeckt zu haben, dass mit Frömmigkeit auch viel Geld gemacht werden kann. Also schon bald nach der Gründung der Gemeinde. Von Anfang an. Vielleicht glaubten sie auch einseitig, du wirst reicher, weil du unter dem Segen Gottes jetzt stehst, noch viel mehr wie früher. Gier fördert einseitige und falsche Theologie. Einseitige Theologie weckt die Gier. ein Teufelskreis. Die Christen in Ephesus verlieren sich in theologischen Spekulationen. Sie werden dadurch immer arroganter, steht in diesem Text, und provozieren massive Konflikte innerhalb der Gemeinde. Gesunde, heilsame Lehre, so wie es eben Paulus Timotheus vermittelt hat, hingegen berücksichtigt die Gesamtaussage der Bibel und führt zu heilsamen Beziehungen innerhalb der Gemeinde. Zweitens, Gier verdirbt unsere Werte. Im ersten Teil von Vers 9. Denen, die da reich werden wollen, die fallen in Versuchung und Verstrickung und in viele törichte und schädliche Begierden. Wir treffen in den Versen 5 und 9 auf ein faszinierendes Wortspiel. Das griechische Wort für Gewinn, habe ich da gelesen, einem Kommentar für Gewerbe, in Vers 5 heißt eigentlich Porismos. Und das griechische Wort für Versuchung, ganz ähnlich Peirasmos. Die Leute meinten, die Gier nach Profit führt zu Gewinn, eben zu Porismos. Paulus sagt, Falschanzeige. Die Gier nach Profit führt nicht zu Gewinn, sondern zu einer Versuchung, meine Werte anzupassen. Ich bin versucht, anders zu handeln, als ich eigentlich der Überzeugung bin. Im Text heißt es sogar, die Gier lässt mich zwanghaft in Versuchung fallen. Hier geht eine unheimliche Dynamik ab, hier beginnt ein unheimlicher Sog zu wirken. Und das kann bedeuten, beim Weiterkommen im Beruf heute, vielleicht sogar auch in der Gemeinde oder ganz aktuell jetzt auch beim Ausfüllen der Steuererklärung, ganz praktisch. Ein Bibelausleger meint dazu, die Versessenheit darauf, Reichtum zu erlangen, ist ein Feuer, das sich selbst schürt. Es verzehrt nicht nur unsere Zeit und Energie, sondern auch Werte, und ich ergänze unsere Überzeugungen. Reichtum führt Menschen in Kreise, in denen andere Regeln gelten, wo der Erwartungsdruck hoch ist und die Werte völlig verdreht sind. Also wenn ich an meinen Arbeitsplatz schaue, ist das wirklich Alltag. Ich weiß nicht, wie ihr das habt. Da werden Werte wirklich verdreht und als positiv dargestellt, was eben nicht positiv ist. Drittens, Gier bringt unser Leben zum Kentern. Vers 9, der zweite Teil. Welche die Menschen versinken lassen in Verderben und Verdammnis. Hier gebraucht Paulus ein Bild aus der Seefahrt. Das Wort sinken hier kommt noch in Lukas Kapitel 5, Vers 7 vor, als Petrus und seine Mitjünger versuchen, den gewaltigen Fischfang hochzuziehen. Und das Boot ist ja so voll, dass sie sinken. Wo beginnt beim Menschen, wenn er etwas mehr haben möchte, die Gier? Keine einfache Frage, diese zu beantworten. Aber an einem gewissen Punkt, sagt Paulus, bei der Schifffahrt nennt man das die Beladungsgrenze. Also bis dahin kann beladen werden, dann macht es puff, oder? Aber an einem gewissen Punkt versinken wir. Und das ist bei jedem Schiff ein bisschen anders und je nach Beladung. Und in der Frage der Gier ist das genau das, kann ich einfach pauschal sagen, so ist es. Sondern das ist etwas ganz Individuelles, Verschiedenes, je nachdem. Nun, das Versinken dann, das beschreibt Paulus schon in drastischen Worten. Das können wir nicht einfach so wegstecken. Ich versuche es zu erklären. Grundsätzlich heißt das Verdammnis. Wir Menschen können Gott und Geld nicht zugleich lieben. Das sind die krassen Worte, die auch Jesus gesagt hat. Und beiden dienen, aus dem Lukas-Evangelium her. Wer nicht grundsätzlich den auferstandenen Jesus Christus liebt, eben ihn als allein wahren Gott hat zuerst und sein Leben ihm anvertraut, der ist und bleibt für immer von Gott getrennt. Wer Jesus Christus liebt, ihm nachfolgt und doch der Gier Raum lässt, und wir stehen alle in dieser Versuchung, bedeutet dies auch Verderben von der Wortbedeutung her, der Verlust all dessen, was das Leben lebenswert macht. Das heißt, wir verlieren wirkliche Lebensfreude als Christen und auch eine dauerhafte Lebenshoffnung. Da setzen wir extrem viel aufs Spiel, auch wir Christen. Viertens noch, wohin führt Gier? Und dann sind wir völlig erschlagen. Aber vielleicht ist es gut, das zu hören, Paulus hat es geschrieben. Wir müssen das auch hören, denke ich. Vers 10. Denn Geldgier ist eine Wurzel alles Übels. Danach hat einige gelüstet und sie sind vom Glauben abgeirrt und machen sich selbst viel Schmerzen. Es steht nicht, Geldgier ist die Wurzel allen Übels. Es ist nicht das Einzige. Es ist eine Wurzel. Es gibt viele alle andere Wurzeln noch. Verrückterweise. Es ist nicht alle Wurzeln, es ist nicht die Wurzel, es ist eine Wurzel, eine Möglichkeit, was unseren Glauben ersticken kann. Es gibt viele zerstörerische Wurzeln. Gier ist eine. Sie ist ein Todfeind der Seele. Jesus Christus warnte ganz direkt in Lukas Kapitel 12, Vers 15: Seht zu und hütet euch vor aller Habgier. Denn niemand lebt davon, dass er viele Güter hat. Im Leben geht es nicht um Besitz, im wahren Leben. Wenn wir dies trotzdem glauben, erwürgt die schrittweise unseren Glauben, das wird schmerzhaft sein. Es zerstört unsere vertrauensvolle Beziehung zu Jesus Christus. Ziemlich harte Worte von Paulus. Wohin Gier führen kann und auch vielleicht auch gar wird. Kommen wir nun zum Gegenmittel zur Habsucht. Wir wollen nicht bei negativen stehen bleiben, aber auch das ist wichtig, uns in dem auseinanderzusetzen, die Zufriedenheit, echte Zufriedenheit. Zufriedenheit bedeutet eine Genügsamkeit, die uns eben zu Frieden gibt, trotz äußerer Umstände oder unabhängig äußerer Umstände, unabhängig, wie hoch mein Besitz ist, zum Beispiel. Welcher gesunde Nährboden braucht es, damit eben Zufriedenheit wachsen kann in uns, damit wir ein zufriedenes Herz entwickeln können. Dazu sagen uns die Verse 6 bis 8 etwas über diesen Nährboden. Die Frömmigkeit aber ist ein großer Gewinn für den, der sich genügen lässt. Denn wir haben nichts in die Welt gebracht, darum werden wir auch nichts hinausbringen. Wenn wir aber Nahrung und Kleider haben, so wollen wir uns daran genügen lassen. Paulus nennt hier eigentlich zwei Schwerpunkte in diesen Versen, wie dieser Nährboden aussehen kann. Erstens, wir brauchen eine echte Frömmigkeit in Vers 6. Obwohl ein altes und missbrauchtes Wort, möchte ich das Wort Frömmigkeit trotzdem diesen Titel verwenden. Wir brauchen eine echte Frömmigkeit. Dieser Begriff kommt 8-mal im 1. Timotheusbrief vor und 4-mal in diesem Bibelabschnitt. Also ganz zentral hat das Paulus Timotheus mitgegeben, um in der Gemeinde zu wirken, um auch damit Timotheus ein Vorbild sein kann. Frömmigkeit bedeutet eine echte oder authentische Geistlichkeit. Nicht etwas Frömmelndes, etwas so Komisches. Oder eine innere Haltung der Ehrfurcht, des Respektes gegenüber Gott, was in äußeren Taten zum Ausdruck kommt. Im Alten Testament wurde diese Haltung Furcht des Herrn genannt, häufig. Und diese Haltung ist das absolute Gegenteil der in den Versen 3 bis 5 beschriebenen Menschen, die ebenso arrogant und selbstbezogen waren. Und diese Haltung, diese Frömmigkeit ist echter Lebensgewinn, schreibt hier Paulus. Und ein guter Nährboden, ein zufriedenes Herz zu entwickeln. Echte Frömmigkeit lässt sich genügen, schreibt er hier, kennt echte Zufriedenheit. Warum? Interessanterweise in der römisch-griechischen Kultur bedeutete genügsam interessanterweise unabhängig sein. Ich enthalte mich von allem Fleischlichem, allem Besitz. Ich will ganz unabhängig sein, frei sein, ich verzichte auf alles. Und das ist dann genügsam. Christliche Genügsamkeit ist etwas anderes, erstaunlicherweise. In Philipper 4, 11 bis 13 schreibt Paulus, was es bedeutet für Christen, die Genügsamkeit. Ich sage das nicht, weil ich Mangel leide, denn ich habe gelernt, mir genügen zu lassen, wie es mir auch geht. Ich kann niedrig sein und kann hoch sein. Mir ist alles vertraut, beides satt sein und hungern, beides Überfluss haben und Mangel erleiden. Ich vermag alles durch den, der mich mächtig macht. Also Paulus sagt, ich kann mal wenig haben, ich kann mal viel haben. Ich bin nicht abhängig von dem, was außen ist. Und das eine Extrem macht mich auch nicht unabhängiger oder genügsamer wie das andere Extrem. Sondern unsere christliche Genügsamkeit heißt, Christus abhängig sein in allen Lebenssituationen. Und sich immer wieder im Alltag, eben der Gottesdienst von allen Tagen, von letzter Woche her, sich seinen Zielen in allen Dingen versuchen zu überlegen, ist das dein Ziel, Herr Jesus? Ich möchte mich deinen Zielen unterordnen. Und diese Zufriedenheit ist eigentlich auch geschenkt, eine tiefsitzende, geschenkte Zufriedenheit von ihm. Das Zweite, wie ein guter Nährboden von echter Zufriedenheit kann aussehen, wir brauchen eine ewige Himmelreichsperspektive. Vers 7 und 8. Denn wir haben nichts in die Welt gebracht, darum werden wir auch nichts hinausbringen. Wenn wir aber Nahrung und Kleider haben, so wollen wir uns daran genügen lassen. Paulus erklärt, dass auch eine Ewigkeitsperspektive, eine Himmelreichsperspektive im 2. Korintherbrief, Kapitel 4, Vers 18. Uns, die wir nicht sehen auf das Sichtbare, sondern auf das Unsichtbare. Denn was unsichtbar ist, das ist zeitlich. Was aber unsichtbar ist, das ist ewig. Der Blick, die Haltung auf die Ewigkeitsperspektive, eben nicht 80, 90 Jahre, ich muss alles rausholen hier, und dann ist Sense. Sondern wir haben eine Ewigkeitsperspektive, eine Himmelreichsperspektive. Das Himmelreich, das schon heute beginnt und in Ewigkeit dauert, das zeigt uns, was wirklich wichtig ist. Und dieser geschenkte Glaube, seit wir Jesus Christus in unserem Leben aufgenommen haben, der lehrt uns alle irgendwie, dass die Ewigkeit realer ist als materielle Dinge, ein Stück weit. Sie lehren uns, materielle Dinge haben keinen bleibenden Wert. Sie können uns keine Sicherheit vor der Ungewissheit der Zukunft vermitteln. Nur diese Himmelreichsperspektive. Kennt ihr das Monopoly-Spiel? Also heute machen wir das ja mit den Kindern, mit diesen Geräten, wo da Zahlen klicken und dann klirrt das und so weiter, oder? Wir haben das noch anders gespielt, als Kinder mit richtigen Papiergeldscheinen. Und da hatte man so richtig Spaß daran, wenn die Geldscheine bei einem selber immer mehr wurden und beim anderen immer weniger. Da hat mir doch erstmal so richtig Gier entwickelt, oder? Ich kenne mich da, ich war auch so einer. Aber eben, jemand hat gesagt, das Leben ist wie ein Monopoly-Spiel. Ganz gleich, wie viel man erwirbt und gewinnt, am Schluss kommt alles wieder zurück in die Schachtel. Also, das bringt nichts. Ein schönes Bild, finde ich. Bei den Geldscheinen, beim anderen ist das anders, aber bei den Geldscheinen war das so richtig plastisch geschildert. Nun, die Aussagen von Paulus in diesen Versen erinnern indirekt an viele Worte des Herrn Jesus Christus im Matthäus-Evangelium und Lukas-Evangelium, auf die ich jetzt nicht näher auch noch eingehen kann. Und diese Aussagen dort zeigen, wirkliche Sicherheit und Zufriedenheit wachsen nicht aus der Kraft von Reichtum und von Besitz hier auf der Erde, sondern sie wachsen aus seinen sicheren Verheißungen, die Ewigkeit und das Himmelreich im Blickfeld haben. Und darum sagt Paulus eigentlich ganz einfach mit anderen Worten noch, so wie angehängt, Herr, lass mich nicht zu arm und zu reich sein. Das schreibt irgendwo auch, die Sprüche schreiben das auch. Lass mich nicht zu arm oder zu reich sein. Das genügt. Alles andere ist heikel. So werde ich viel weniger versucht sein, mehr haben zu wollen. Der Nährboden, die Verse 6 und 8, wie wir ein zufriedenes Herz entwickeln können. Und jetzt kommen hier noch 5 Gedanken, wie das noch ganz konkret geschehen kann. Ich möchte die Verse nochmal lesen und einfach die paar Verben oder Befehle, die er erteilt hier Timotheus, einfach betonen. Und das sind dann diese 5 Punkte. Das ist ganz spannend. Aber du, Gottesmensch, fliehe das. Jage aber nach der Gerechtigkeit, der Frömmigkeit, dem Glauben, der Liebe, der Geduld, der Sanftmut. Kämpfe den guten Kampf des Glaubens. Ergreife das ewige Leben, wozu du berufen bist und bekannt hast das gute Bekenntnis vor vielen Zeugen. Ich gebiete dir vor Gott, der alle Dinge lebendig macht, und vor Jesus Christus, der unter Pontius Pilatus bezeugt hat das gute Bekenntnis, dass du das Gebot unbefleckt, untadelig haltest bis zur Erscheinung unseres Herrn Jesus Christus, welcher uns zeigen wird, zu seiner Zeit der selige und allein gewaltige, der König aller Könige und Herr aller Herren, der allein Unsterblichkeit hat, der da wohnt in einem Licht, zu dem niemand kommen kann, den kein Mensch gesehen hat, noch sehen kann. Dem sei Ehre und ewige Macht. Amen. Ich habe 5 Verben betont. Der Paulus wirkt auf mich in diesen Versen wie ein General, der seinem Soldaten Timotheus strategische Anweisungen für kommende Herausforderungen übergibt. Und so meine ich eben eine 5-fache Befehlsausgabe vor militärischen Auseinandersetzungen zu erkennen in diesen Versen. Fliehe, jage, kämpfe, ergreife, halte fest. Das sind die 5 Punkte hier. So kann ein zufriedenes Herz wachsen, im Alltag drin. Kein Spaziergang. Ein Schlachtfeld. Ein tägliches Schlachtfeld, denke ich. Meinte ich hier zu erkennen, sage ich mal so. Zuerst sagt er, aber du, Gottes Mensch, sagt er zu Timotheus. Paulus sieht Timotheus einen Menschen, der öffentlich für Gott spricht, Gottes Mensch. Paulus sieht dabei auch sein eigenes baldiges Ende kommen. Und so klingen die Befehle wie auch etwas eine Befehls- oder sogar Kommandoübergabe. Ja, manchmal heißt es im Alltag einfach fliehen. Fliehe das. So schnell kommt es auf, etwas mehr haben wollen. Das wär's doch, oder? Hier einen Gewinn zu machen. Oder sogar, vor kurz einer Woche hat meine Frau, nicht mal ich, hat das bekommen. Ich bin ja eigentlich früher dran mit der Pensionierung, oder? Da kommen die Banken, oder? Wie kann man noch sein Geld noch besser anlegen für die Pensionierung, oder? Also Fragen. Und wo da die Belastungsgrenze ist, wo eben Gier anfängt, ist nicht so einfach. Da stehe ich noch vor dieser Herausforderung. Wir alle wahrscheinlich sind schon gewesen. Und die Bank schickt doch noch ein Los vorbei. Win for life, oder? Wenn du da dann kein Glück hast, dann hast du zum Glück meine Bank, deine Bank, oder? Also überall wird man konfrontiert. Mehr haben wollen. Überall im Postauto, in den öffentlichen Verkehrsmitteln, überall. Werbung, die vielen Filme, die man schauen, mit den Werbung zwischendurch. Versprechungen überall. Oder mehr, oder weil wir doch sagen, ja, wir haben ja genug Materielles. Da lockt natürlich die Versuchung mit, du kannst mehr erleben. Wow, ich habe dir ein Produkt, wo du mehr erleben kannst. Und ich habe dir ein Produkt, wo du mehr sein kannst. Im Internet, wie sagt man, im Instagram posten und so, da kannst du mehr werden. All diese Fragen kommen auf uns zu. Oder mehr erleben. Ich wage mich hier ein bisschen weit raus. Aber ich möchte trotzdem uns herausfordern, auch zu denken. Und vielleicht habe ich noch, man kann auch diskutieren, ihr müsst nicht meiner Meinung sein, aber ich habe auch so ein Prospekt bekommen, mehr gemeinsam erleben in Griechenland. Also mehr heißt das Meer, das blaue Meer ist gemeint, aber auch ein Wortspiel, du kannst gemeinsam mehr erleben in Griechenland. Ferienangebote, da wirst du glücklich, ein Stück weit. Und das ist sogar noch ein christliches Angebot. Das ist eine Frage, oder? Wir müssen uns überlegen, wo kopieren wir die Welt auch? Ein Stück weit. Also ich stelle mir die Frage, möchte niemand jetzt angreifen, aber es ist eine, wir sind geprägt von unserer Kultur oder auch in christlichen Angeboten direkt. Da kommt doch manchmal die Frage auf, das haben wir sicher alle schon mal gehört, dass das Versprechen oder die Aufforderung, möchtest du Gott mehr erleben? Gott hat viel mehr bereit für dich. Ich frage mich manchmal, ja, wird hier wirklich ein christliches Weiterkommen, eine Reife gefördert? Oder wird da vielleicht auch eine menschliche Gier in uns gefördert? Ich weiß nicht. Ich habe mir die Frage gestellt. Denkt weiter. Ihr müsst nicht meiner Meinung sein. Aber ich habe ein bisschen, ich denke ein bisschen in diese Richtung. Gut. Also, manchmal müssen wir einfach fliehen und sagen, nein, will ich nicht, verzichte ich drauf. Auch nicht hinschauen, lasst nicht zu viele Gedankenspiele zu, manchmal müssen wir das. Und wo da die Belastungsgrenze ist, wo wir sinken, das ist individuell. Aber ich denke, dass wenn wir mit Jesus unterwegs sind, werden wir das auch spüren. Und das kann sehr schnell gehen, das Versinken oder dass wir zu viel zulassen und dann schon weiter sind. Manchmal müssen wir fliehen, sagen nein. Manchmal heißt es im Alltag einfach, also jetzt davon rennen, vielleicht jagen, fliehen. Im Krieg muss man das manchmal auch. Wenn man zu sehr bedrängt wird, muss man fliehen. Manchmal muss man auch mal jagen. Jage aber, sagt der Timotheus. Jage. Ja, was schreibt ihr da eigentlich zusammengefasst? Er zählt da vieles auf. Jage aber nach Gerechtigkeit, der Frömmigkeit, dem Glauben, der Liebe, der Geduld, der Sanftmut. Jage nach einem christlichen Charakter, würde ich jetzt sagen hier, zusammengefasst. Dieser Charakter formt sich allmählich, nicht in einem Augenblick. Und auf dieses Ziel müssen wir uns immer wieder ausrichten. Und folgende Frage kann vielleicht hilfreich sein, wenn ich dann das Meer eben habe. Ich habe es mir gegönnt, materiell. Kann in mir christlicher Charakter wachsen oder verlangt das Meer bereits wieder nach mehr? Solche Fragen müssen wir uns dann stellen. Lenkt das Meer vom Wesentlichen ab? Warum heißt es im Alltag einfach auch Kämpfe? Ein wunderbares Wortspiel, den guten Kampf des Glaubens, schreibt er hier. Gott und seine Lebensperspektiven vertrauen bedeutet, solange wir leben, wirklich in einer geistlichen Auseinandersetzung auch mit der menschlichen Gier zu stehen. Und das eben tagtäglich, im Alltag, wenn wir eben jeden Tag Gottesdienst feiern. Mittendrin ist das. Und eben heute sind wir noch viel mehr bombardiert durch alle möglichen Medien. Und es kostet, wenn wir kämpfen, Kämpfen kostet Anstrengung, Disziplin, Konzentration. Leider, es wird nicht und nicht einfach so geschenkt. Doch wir dürfen wissen dabei, es ist wirklich ein guter Kampf. Für das Gute, mal wirklich ein Kampf für das Gute. Manchmal heißt es im Alltag auch, ergreife, packen. Vers 12b. Ergreife das ewige Leben, wozu du berufen bist und bekannt hast das gute Bekenntnis vor vielen Zeugen. Mitten im Kampf heißt es nur noch Wesentliches packen. Oder begreifen vielleicht auch. Paulus sagt, das kriegt die Realität der Ewigkeitsperspektive in den Griff. Lebe mit ihr, setze alles daran, Entscheidungen und Handlungen nicht aus der Endlichkeitsperspektive zu machen. Denke dabei an dein öffentliches Bekenntnis in deiner Taufe zu Beginn deines Dienstes. Interessanterweise erinnert Paulus Timotheus an den Anfang seines Glaubens, wo er sich hat untertauchen lassen und wieder aufgetaucht ist als Symbol für: Ich bin mit Christus gestorben und mit Christus auferstanden. Es scheint etwas so zu sein, dass mein öffentliches Bekenntnis zu Christus in der Glaubenstaufe kann auch eine gute Hilfe sein, erfolgreich mit Gier umzugehen, wage ich mal zu sagen. Es hilft uns in allen Lebenslagen, Nein zu sagen, zu fliehen oder eben vorwärts zu gehen, zu kämpfen. Und dann heißt es manchmal auch, halte fest. Es sind hier vier Verse, die ganz lange beschrieben werden. Und ich meine, das Zentrum ist einfach in diesen Aussagen, halte fest. Festhalten bedeutet, etwas fest, mit anderen Worten, etwas nicht loslassen. Etwas bewahren, treu sein, einer Gefahr nicht ausweichen. Jesus ist der Gefahr nicht ausgewichen, als er vor Pontius Pilatus stand. Das steht hier auch im Text. Zum Glauben stehen, zu der Hoffnung, die wir haben, schreibt der Petrusbrief ja auch. Darum, Timotheus, halte an Christus fest. Bete nicht andere Götter an, andere Götzen an. Bete auch nicht versteckt Kaiser Nero an. Ich meine, dies hier ein bisschen zu erkennen in diesem Text. So wie er es beschrieben hat, diese Umschreibung. Bete auch nicht Kaiser Nero an. Für uns kann das bedeuten, ich halte mich an Jesus Christus als den Herrn aller Herren, den Messias, an den Erlöser fest. Ich höre nicht auf, ihm zu vertrauen, was auch kommt. Auch wenn Viren kommen, wir wissen es nicht. Es geht ja große Angst um. Was wahr ist, was wir wissen es nicht. Ich halte am Gebot, das heißt am Wort Gottes, an allen Aussagen der Schrift fest, solange ich lebe. Nein, solange, bis Jesus Christus wiederkommt. Wenn ich an diesen Aussagen der ganzen Schrift festhalte, dann möchte ich auch wie natürlich die Sache Jesu Christi, sein Reich auch mit meinem Besitz fördern. Das ist einfach ein normaler Ausfluss. So wie er gesagt hat, letzten Sonntag, wenn ich Gott als einzigen Gott habe, dann kommen die anderen Dinge in Ordnung. Wenn ich mich auch darauf konzentriere. Und wenn ich sein Reich verfolge, dann möchte ich gern sein Reich auch fördern mit meinem Besitz, bis er wiederkommt. Und so verliert eben Habgier auch ihre Macht, verliert sie ihre Krallen, die sich an mir verkrallen wollen. Ich bin wieder ein Kirchengeschichtsbuch am Lesen über verschiedene Menschen. Und was mir auch so in diesem, zu diesem Beispiel am Festhalten, ein Beispiel in Sinn gekommen noch. Wer kennt Marie Durand von euch? Schon mal gehört dieser Name? Schon eins, also ein paar wenige. Eine junge Frau, knapp über 20, frisch verheiratet, eine protestantische Christin im 18. Jahrhundert in Frankreich, Hugenottin. Die wurde wir haben es von einem Turm gesungen, das war ein anderer Turm hier, im Tour de Constance in Aigues-Mortes, südlich von Nîmes. Die wurde da festgehalten, in einem Raum, zwei Etagen, Raum, runder Turm, 10 Meter Durchmesser, keine Fenster, nur ein paar Schießscharten, die etwas Licht reinließen, keine Heizung. Nur ab und zu durften sie auf die Etage hinauf, zwischendurch, nur ganz, ganz selten. Der Sumpf war in der Nähe, sie hat mit Malaria zu kämpfen. Und sie war, und andere Frauen, sie war beständig versucht, die eigene Glaubensüberzeugung aufzugeben, eben nicht festzuhalten. Wenn du sagst, Marie, ich lasse diesen protestantischen Glauben, ich kehre zur Mutterkirche zurück und dann bist du frei. Kein Problem. Sie sagt, nein, ich halte fest. Ich kann nicht große Dinge tun, aber ich halte einfach fest. Wisst ihr, wie lange sie da, also wie sie da gewesen ist in diesem Turm? 38 Jahre. Wahnsinn. 38 Jahre. Und man sieht noch heute anscheinend in diesem Turm die Einschrift, das ist die. Es ist noch anders geschrieben als heute, widerstehen. Und dieser Turm ist dann auch ein bisschen ein Symbol geworden für die französische Resistance im Zweiten Weltkrieg. Widerstehe der Versuchung, halte fest. Sie hat nichts Großes leisten können draußen, aber sie hat einfach festgehalten und war so ein Segen. Das als Beispiel, ein einfaches Beispiel, eben einfach festhalten. Kann manchmal einfach genügen, um wirklich echte Zufriedenheit zu entwickeln, interessanterweise. Und das Entwickeln eines zufriedenen Herzens fordert uns ganz, wie wir sehen, diese Verse an, diese Befehlsausgabe, dieser Kampf, das ist dann das ganze Leben lang, das fordert uns. Doch wir sind nicht allein. Und ich kann jetzt nicht alle Punkte nochmals zusammenfassen, ich möchte das auch nicht, sondern einfach zusammenfassen mit einem einfachen Versen, mit der Ergänzung, dass eben wir nicht allein sind. Das schreibt uns der Hebräerbrief in Kapitel 13, Vers 5. Seid nicht geldgierig und lasst euch genügen an dem, was da ist. Denn der Herr hat gesagt, und er bezieht sich da auf Josua Kapitel 1, 5. Ich will dich nicht verlassen und nicht von dir weichen in diesem ganzen Kampf drin. Und das gilt, bis er wiederkommt. Das sagt uns sein Wort. Amen. Wer gerne zu diesem Thema noch weiterdenken oder handeln möchte, lege ich draußen ein Blatt mit 4 Vorschlägen auf. Also vom gleichen Autor dieser Vorschläge habe ich auch Anregungen und Inhalte zur heutigen Predigt aufgenommen. Also es kommt nicht alles von mir her, ich habe das auch gestohlen. Oder wie auch immer, aber ich fand es einfach sehr gut und Wer das gerne noch mitnehmen möchte, für ein weiteres Umsetzen, um ein zufriedenes Herz entwickeln zu können, zum Thema Habsucht und Gier. Danke.